Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sarige-Hushyori-Chor. Falk Rösler hat 3 Onkel. Sie sind alle nicht so viel älter als er und als Kind hat er immer zu ihnen aufgeschaut. Auch jetzt sind sie noch sehr wichtige Charaktere in seinem Leben und ihre Geschichten so packend, dass er sie aufgenommen hat. Entstanden ist dadurch Gute Onkels, ein zärtliches Porträt über 3 Männer und ihre Kindheit in Frankfurt-Oder, so weit im Osten, wie es eigentlich nur geht. Dort sind sie aufgewachsen, erlebten die Wende und blieben bis heute. Das Porträt ist lustig, manchmal traurig und dabei immer sehr ehrlich. Es zeigt, wie unterschiedlich und doch ähnlich sich Geschwister sein können und welchen Umgang sie mit den Veränderungen in ihrem Leben finden. Heute blicken sie mit gemischten Gefühlen auf diese Geschichten zurück.
Gute Onkels, Hörspiel von Falk Rösler.
You see a strong left-handed grip over the back. And the referee.
Dieses YouTube-Video sehe ich durchschnittlich einmal pro Jahr. Es handelt sich um den Judokampf eines meiner Onkels bei der Mannschafts-Europameisterschaft 1995. Nach anfänglichem Rückstand wuchtet er seinen Gegner mit einem blitzsauberen Hüftwurf auf die Matte und gewinnt. Der Eurosport-Kommentator ist ganz aus dem Häuschen. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie der Widersacher fällt, hüpft mein Herz. Obwohl ich ja längst weiß, wie es ausgeht. Ich bin stolz. Richtig stolz. Stolz auf meinen Onkel, aber auch stolz auf meine Familie insgesamt. Es ist eine sehr merkwürdige, sehr archaische Regung, für die ich anscheinend anfällig bin. Mein Onkel gewinnt. Mein Onkel wirft jemand anderen auf den Rücken und ich juble verzückt. Fast ein bisschen so, als hätte ich selbst mitgeholfen. Ich habe 3 Onkel. Eigentlich würde ich sagen, ich habe 3 Onkels, und laut Duden darf ich das auch, zumindest umgangssprachlich. Also habe ich 3 Onkels. Und seit langer Zeit, seit mindestens 10 Jahren, möchte ich sie porträtieren. Sie sind die Brüder meiner Mutter, jünger als sie, 2 von ihnen Zwillinge. Im Verhältnis zu mir sind sie 11 und 13 Jahre älter, was vor allem in meiner Kindheit und Jugend fantastisch war, denn sie waren jung genug, um cool, und alt genug, um Respektpersonen zu sein. Für mich waren meine Onkels eigentlich immer in ihren 20ern. Das stimmt allerdings zunehmend weniger, denn bald sind sie 50, also Jahre alt. Für mich waren meine Onkels eigentlich immer ziemlich lässig, ziemlich clever, ziemlich witzig, ziemlich toll. Für mich waren meine Onkels eigentlich immer ziemlich wichtig. Sie haben mich von der Kinderkrippe abgeholt, mit mir nachts auf dem Dach des Hauses der Großeltern eine Mondfinsternis beobachtet, mich mit in die Dunkelkammer zum Fotoentwickeln genommen, mit mir tagelang Computerspiele gezockt, mich in Vergnügungsparks und zu Judo-Wettkämpfen begleitet und als ich allmählich erwachsen wurde, wussten meine Onkels eine Zeit lang auch nicht mehr allzu viel mit mir anzufangen. Sie waren die Größten, als ich sie als die Größten brauchte und sie wurden zu Menschen mit Stärken und Schwächen, als ich alt genug war, mich mit echten Menschen zu beschäftigen. Als die Mauer fiel, waren sie um die 20 Jahre alt. Ach so. Meine Onkels kommen, wie meine ganze Familie, aus dem Osten, wie man im Westen sagt. Frankfurt an der Oder. Östlicher geht es kaum. Die Mauer fiel also und sie fiel zusammen mit dem Start der 3 ins Erwachsenenleben. Als alles gerade losgehen sollte, wurde alles anders. Oder eben doch gar nicht so sehr. Oder eben doch. Im Gegensatz zu meiner Mutter und mir sind meine Onkels bis heute in Frankfurt geblieben. Sie waren immer hier, beziehungsweise immer dort. Und die Um-, Ab- und Aufbrüche der deutsch-deutschen Geschichte der letzten 30 Jahre haben sie ebenso geprägt wie die unausweichlichen Begleiterscheinungen des Erwachsen- und Älterwerdens. Gesellschaftliches und Privates überkreuzen sich in ihren Biografien auf eine Weise, die mich einerseits einfach berührt, mich andererseits aber auch stetig beschäftigt. Denn natürlich haben ihre Erfahrungen und die Spuren, die sie hinterlassen haben, auch mit mir und mit meiner Generation Ost zu tun. Vielleicht war es die Faszination für dieses emotional-soziale Wirrwarr, das dazu geführt hat, dass ich vor gut einem Jahr tatsächlich vor allen dreien saß und sie gefragt habe, ob sie sich von mir interviewen lassen. Zu meiner und vielleicht auch zu ihrer eigenen Überraschung haben sie, mehr oder weniger gern, Ja gesagt. Auf keinen Fall wollte ich dieses Hörspiel mit einem im Studio von mir eingesprochenen Kommentar beginnen. Ich wollte eben nicht über meine Onkels sprechen, sondern sie selbst sprechen lassen. Ich wollte keine Neutralität aus einem von Störgeräuschen bereinigten Raum behaupten, der gerade nicht so ist wie das Leben, denn um das Leben meiner Onkels soll es hier ja schließlich gehen. Es ist aber eben doch alles viel komplizierter.
Kannst du immer so ganz stupide sagen, Name, Alter, wo geboren?
Ich bin gerade 48 Jahre alt, geboren in Frankfurt-Oder und heiße René.
Mein Name ist Rocco, ich bin 48 Jahre alt und mein Geburtsort ist Frankfurt-Oder.
Geboren bin ich in Frankfurt-Oder, bin jetzt 46 Jahre alt geworden im Frühjahr und heiße Frank.
Und wo wohnst du?
Wohne nach wie vor in Frankfurt-Oder. Ich wohne nach wie vor in Frankfurt-Oder.
Ich wohne in Frankfurt.
Du hast dein ganzes Leben auch in Frankfurt gewohnt?
Ja.
Ja. Ja.
Frankfurt-Oder, take it to the bridge, bitch. First verse is over. Funky Frankie, Funky Frankie.
Weil in Frankfurt der Funk wohnt.
Die ersten Erinnerungen an meine Kindheit, da haben wir ein schönes großes Haus gewohnt. Ein Gebiet, was damals dann zum Neubaugebiet erklärt wurde. Zu DDR-Zeiten ging das. Dann wurden da mehrere Einfamilienhäuser weggerissen.
Ja, da habe ich eigentlich schöne Erinnerungen an dieses Haus. War ein Einfamilienhaus mit meinen Eltern. Wir waren ja 4 Kinder. Vor unserem Haus hatten wir einen Fußballplatz, wir hatten einen eigenen Spielplatz. Meine Eltern haben auch immer irgendwelche Tiere gehabt.
Mussten da aber raus, weil doch da dann dieses große Wohngebiet entstanden ist. Die Eltern waren frisch fertig gewesen damit, bauen alles drum und dran. Und dann wurde das abgerissen mit Haus. Also das war wirklich wirtschaftlicher Irrsinn eigentlich, was man damals gemacht hat. Aber war so vom Staat vorgesehen. Man hätte mit allergrößtem Widerstand da sicherlich gegen vorgehen können, aber das wollte keiner.
Das war eine Enteignung, eine Zwangsenteignung. So kann man das eigentlich sehen.
Das war ein sehr schönes Haus. Meine Eltern haben da sehr viel Geld und Zeit investiert.
War ein sehr schönes Haus gewesen. War auch alles gemacht gewesen, alles fertig.
War ja ein schönes Haus, das haben sie auch selber hingebaut. Und dann war es nicht mehr.
Funky Frankie, Funky Frankie, Funky Frankie, Funky Frankie, Funky Frankie, Funky Frankie,
weil in Frankfurt der Funk wohnt.
Ja, hatte eine schöne Kindheit, auch eine schöne Jugendzeit, fand ich. Da hat man sich auch gar nicht mit diesen Fragen von der damaligen DDR und der BRD da so auseinandergesetzt. Oder eigentlich, mir ging es gut.
Also auf jeden Fall bin ich gerne zur Schule gegangen.
Eine sehr schöne Schule mit einer eigenen Schwimmhalle, also sehr gut ausgestattet, vernünftige Lehrer auch.
Das gab natürlich Lehrer, die hat man mehr gemocht und es gab welche, die wollte man nicht so gern haben.
Also wir haben eine sehr, sehr gute Klasse gehabt, keine Ausreißer nach Beinseiten nicht, also weder nach oben noch unten, keine arroganten Klassenkameraden. Kann mich auch nicht erinnern, dass irgendjemand bevorzugt wurde von den Lehrern oder benachteiligt wurde.
Ja, es gab immer mal Höhen und Tiefen, aber so grundsätzlich war das eigentlich eine gute Zeit.
Aus heutiger Sicht denke ich, dass das eigentlich mit die schönste Zeit gewesen ist, die man so hatte. Man brauchte sich um nichts kümmern. Man hat seine Termine vorher gelegt gekriegt. Man musste pünktlich sein, das ist klar. Dann, dass man sich Mühe hat, dass man sich anstrengt und dann war man eigentlich schon gut aufgestellt, nicht?
Hat die DDR oder sozusagen die Regierung der DDR in deiner Erinnerung schon in irgendeiner Weise Einfluss genommen auf diese ersten Schuljahre?
Also in dem Alter war ich sicherlich zu jung, um sowas mitzukriegen. Inwiefern Einfluss? Na sicherlich haben sie eine bestimmte Struktur vorgegeben, bestimmte Formalismen, Fahnenappell, vielleicht sowas in der Art.
Ich fand das aber nie als belastend. Ich habe da nichts dagegen, wenn wichtige Informationen vom Direktor kundgetan werden, dass hier alle Schüler da mal eine 20 Minuten auf dem Schulhof versammeln und da einfach mal konzentriert zuhören müssen. Sicherlich ist das vermischt mit politischen Sachen gewesen, aber vorrangig ging es um Detailsachen, irgendwelche organisatorischen Sachen wurden da den Schülern mitgeteilt.
Ja, aber ansonsten hier konkret könnte ich dir jetzt da auch nicht sagen, dass die sich da irgendwie eingemischt hätten.
Gab es irgendwas, was dich zu dem Zeitpunkt daran gestört hat oder dir komisch vorkam?
Am Schulunterricht?
Mhm.
Nee.
Erst war man Jungpionier, dann Themapionier bis zur 7. Und dann ist man ja in der FDJ beigetreten, dann war man ja in der Freien Deutschen Jugend. Es wurde natürlich schon erwartet, dass man auch in diesen Sachen da eintritt.
Sicherlich hat man dann zu so einem Standardfeiertag, 1. Mai, musste man dann mit marschieren in der Masse. Aber das war jetzt auch nichts, was nicht beherrschbar war. Also war jetzt nicht belastend, fand ich nicht.
Als FDJler hat man ja auch
erst so eine Vorgespräche gehabt, ob man überhaupt würdig ist, ein FDJler zu werden. Da wurden dann so schon ein paar komische Fragen gestellt. Warum wollen Sie FDJler werden oder was bedeutet das Zeichen der FDJler, diese aufgehende Sonne? Denn auch dachte er, nun sollen sie mal alle im Ball flach halten. Entweder trete ich da ein aus Spaß, an der Freude oder man kann es doch lassen. Also da hat man dann doch schon so ein bisschen kritisch darüber nachgedacht, ja.
Ich habe ein negatives Erlebnis, das war mit das Einzige. Ich hatte einen guten Schulfreund, der in der 9. Klasse seine Grenzen ausexperimentiert hat und hat mit einem anderen zusammen sind sie ausgebüxt. Und das wurde dann so verkannt, dass sie angeblich die Republik verlassen wollten, was aber totaler Unsinn gewesen ist. Und dazu wurde ich dann jeden Tag bei der Polizeihauptstelle, dann wurde ich dazu verhört. Die Art und Weise, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich wurde direkt von der Schule mit einem Polizeiauto abgeholt. Da kam ich mir schon vor wie ein Schwerverbrecher. Ich wusste auch nicht am Anfang, um was das ging. Ja, aber wir haben mich verhört. Fand ich jetzt auch nicht übertrieben, auch nicht übertrieben hart. Die haben mich behandelt da wie einen Jugendlichen. Jetzt auch nicht angefasst oder irgendwo Gewalt angedroht. Ich habe Rede und Antwort gestanden, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, was ich sagen kann. Und da ist auch nicht mehr nachgekommen. Denn. Funky Frankie, Funky Frankie. Weil in Frankfurt der Funk wohnt. Funky Frankie, Funky Frankie. Funky Frankie, Funky Frankie. Mein allerwichtigstes Hobby war ja dann seit der 2. Klasse denn der Sport. Ich habe ja dann im Nacheifer meiner großen Brüder Judo-Sport angefangen.
Ich hatte ja noch einen Zwillingsbruder und auch noch einen kleinen Bruder. Wie das so ist, rumgerauft haben wir uns ziemlich oft und auch gerne. Und ja, dieses Judo war für uns ja erstmal was Unbekanntes. Asiatischer Kampfsport fanden wir erstmal interessant. Und dann sind wir mal gucken gegangen.
Ja, Judo habe ich richtig als Leistungssport betrieben bis zur 7. Klasse. Dann musste ich leider aus gesundheitlichen Gründen mit diesem Sport aufhören.
Wenn man halberwegs vernünftige Leistung denn gezeigt hat, wurde man dann delegiert zum Trainingszentrum.
Maiko war ein bisschen erstmal Boden zerstört. War ja nur zu DDR-Zeiten, war das ja immer so Leistungssportler und dann gehst du zur Kinder- und Jugendsportschule und dann wirst du Olympiasieger. So.
Also ich denke so auch im Nachhinein, dass du als Sportler auch ein bisschen privilegiert gewesen bist. Du wirst ja eigentlich rundum betreut. Da wird ja eigentlich irgendwas, alle Sorgen versucht von dir wegzunehmen, dass du dich dann auf deinen Sport da konzentrieren kannst. Also das ist schon für das Ziel ein sehr angenehmes Umfeld. Dafür musste man natürlich auch was machen, aber für mich war das jetzt nicht unbedingt eine Entbehrung. Ich wollte das ja, ich wollte ja auch Erfolg haben.
Hab dann Handball gespielt, auch im Sportverein. Bin dann auch in diese damalige Gesellschaft für Sport und Technik eingetreten. Ich habe dann im Grunde genommen diese Rettungsschwimmen habe ich dann da gemacht und dieses Tauchen.
Außer den Sport habe ich mich ganz intensiv mit Fotografie befasst. Angefangen vom Fotografieren bis selber entwickeln. Dunkelkammer, eine eigene. Also ich fand das ein sehr schönes Hobby. Aber die Arbeit macht sie heutzutage keiner mehr.
Während der DDR-Zeit, wenn ihr so Reisen ins kapitalistische Ausland gemacht habt, war das in irgendeiner Weise was Besonderes?
War schon was Besonderes. Man ist ja nicht zu jedem Turnier dahin gefahren. Das waren ja dann schon immer besondere Turniere. Und wahrscheinlich auch nur ausgewählte Leute, wo man sich sicher ist, dass die auch wieder zurückkommen, vermute ich mal so im Nachhinein. Unterschiede hast du wahrgenommen, schon alleine. Wie die Häuser aussahen, also sag mal die Fassaden. Da waren sie eben vielleicht frisch angestrichen, aber hier hast du ja noch teilweise Fassaden mit Einschusslöchern gehabt hier in Frankfurt und alles grau so. Wir haben drüber gesprochen, wir sind ja, als wir da auf dem Bahnsteig gestanden haben, so mehr rumgeflaxt. Wenn du jetzt losrennst, bist du drüben, sowas in der Art. Sicherlich hat man da auch mal drüber nachgedacht, aber ich persönlich nicht so intensiv, weil ich ja hier meine Familie hatte. Bin hier auch gerne zu Hause gewesen. Also für mich gab es auch keinen Grund, da jetzt deswegen wegzugehen.
Nach der Schule habe ich erstmal die Lehre gemacht. Der Beruf hieß Facharbeiter für Holztechnik. Wollte eigentlich Tischler lernen, habe da aber im Grunde genommen keinen Berufsplatz gefunden, weil diese Plätze waren rar gesät. Beziehungsweise man musste da doch schon so eine Beziehung haben, dass man an so einen Ausbildungsplatz rankommt.
War ja in einer glücklichen Lage, dass ich schon als ganz junger Mensch eine ganz konkrete Vorstellung hatte, was ich beruflich machen will. Wollte als Handwerker auf den Bau gehen.
Irgendwie hatte ich schon in der 7. Klasse den Berufswunsch, Elektronikfacharbeiter, also irgendwie die ganze Elektronik und das hat mich schon irgendwie auch interessiert.
Ich wollte ja eigentlich Kriminaltechnik studieren. Das Problem der ganzen Geschichte war eben dieser Gesundheitsfaktor, dass ich eben aus gesundheitlichen Gründen dieses Studium nicht machen konnte.
Ich habe ja dann Abitur gemacht, also deswegen nicht Elektronikfacharbeiter, sondern eine Studiumrichtung in diesem Bereich.
Naja, ich musste ja dann überlegen, was macht man, war ja auch nicht so leicht. Hieß zwar, jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber so ohne weiteres an Berufe ranzukommen, die man unbedingt wollte. Sicherlich war für bei mir auch der Fehler, dass man sich da ein bisschen drauf versteift hat, weil mir auch mal wieder suggeriert wurde, alles kein Problem, der Weg ist hier eben, eine Kriminaltechnik geht alles. Ja, und dann kam das aber eben nicht dazu.
Dann habe ich mit dem Leistungssport aufgehört. Ja, ich habe das so eingeschätzt, dass der ganz große Wurf mir nicht gelingt. Und der berufliche Werdegang war dann so verlockend gewesen, dass ich mich dann auch dafür entschieden habe, meinen Beruf auszuführen.
Ich bin Christian Bangel, ich bin 39, bin geboren in Frankfurt-Oder und wohne in Berlin. Ich bin Journalist.
Ich würde dir gerne ein Foto zeigen. Mhm. Und dich einfach kurz bitten, zu beschreiben, was du siehst.
Okay. Ich sehe drei Jungen an einem Strand. Strandkörbe im Hintergrund. Das muss die Ostseeküste sein. Die Jungs sind alle so 10, 12, 14, so irgendwie sowas. Sehr fröhlich. Also unbekümmert, unbelastet. Der Junge da in der Mitte, der scheint schon dominant zu sein, ne? Er nimmt die beiden in den Arm und zieht sie an sich. Die anderen beiden sind damit glücklich. Der links hat so ein sanftes Lächeln. Ne? Das ist so ein zufriedenes, sanftes, warmes Lächeln. Und der rechts ist so ein bisschen eher so im Moment. Könnte der Älteste sein. Und der in der Mitte könnte der Jüngste sein. Also ich weiß nicht, ob Jungs in dem Alter nicht einfach so aussehen, wenn sie an einem Strand sind, irgendwie am Meer. Irgendwie, das ist natürlich auch einfach ein Endorphinausschüttungsmoment. Früher, vor 10 Jahren, hätte ich jetzt gesagt, so, weil der Osten so war. Weil die Leute auf ihr individuelles Leben zurückgeworfen wurden und dort eben irgendwie Räume bestanden. Aber ich glaube das inzwischen nicht mehr. Das ist alles Quatsch. Das ist viel komplexer so. Ich hoffe, dass dieses Kinderlachen heute noch existiert.
Was mich gestört hat, ist diese Borniertheit von Vorgesetzten, von Funktionären. Wir wurden in der Schule eigentlich dazu angehalten, zu diskutieren. Und wenn man diskutiert, ist das auch unmittelbar, hört das dazu, meiner Meinung nach, man muss auch Kompromisse eingehen. Und ganz viele Leute zu DDR-Zeiten, die eben dann in Funktionärsstellung gewesen sind und in Betrieben Vorgesetzte und Betriebsleiter und, die waren eben engstirnig und haben eben Kompromisse überhaupt nicht zugelassen.
Man hat ja doch schon mitgekriegt, dass hier Sachen abgelaufen sind, die nicht so hätten sein sollen, sein dürfen.
Das hat mich als junger Mensch schon gestört, dass man einfach nicht über ein paar Sachen, die nicht mehr ansprechen kann. Und ist ja nicht alles nur schlecht und alles nur gut.
Die Freiheitsberaubung, sag ich mal, im Grunde genommen, dass man eben nicht frei reisen kann. Freie Meinungsäußerung wurde man ja auch geschnitten, das hat man ja auch mitgekriegt.
Und wenn du dann aber an den richtigen gerätst, der so borniert ist und verbohrt und uneinsichtig, dann kann man sich da 5 Stunden mit dem unterhalten, hin und her. Boah, der hört nicht zu. So Leute gibt es heute leider auch noch.
Naja, als Sportler ist man ja doch ein bisschen im abgeschotteten Bereich, System von vielen Sorgen, die ja dann auch irgendwo ja existiert haben, habe ich doch gar nicht mitbekommen. Also für mich persönlich gab es da eigentlich jetzt auch nicht so den großen Grund, hier irgendwelche Veränderungen herbeizuführen.
Man muss wirklich sagen, man hatte überall...
Es war offensichtlich, dass die
inoffizielle oder offizielle Mitarbeiter...
Die Leute, die die Entscheidung getroffen haben...
Der Staatssicherheit.
Dass die eben sehr oberflächlich...
Ach, ganz fremd war es auch wieder nicht.
Und sehr engstirnig.
Zu dem Zeitpunkt kannten wir ja auch schon
entschieden haben.
Ein paar Leute...
Zu Kindern,
die nicht immer
änderungsbereit waren.
Mit allem einverstanden gewesen sind.
In welchem Jahr bist du zur Armee eingezogen worden?
1988 im Sommer, glaube ich, Juli irgendwas, war an der Grenze. Von der BRD aus gesehen gab es dann diesen 6 Meter Kontrollstreifen, dann gab es einen 3 Meter hohen Zaun, dann gab es einen, glaube ich, nochmal 2 Meter Kontrollstreifen.
Also die ersten Andeutungen waren gewesen, wir haben auch in der Lehre sogenannten Staatsbürgerunterricht gehabt. Der hat zum Inhalt eigentlich gehabt, dass man immer zu seinem Staat stehen muss und die Werte verteidigen muss und so weiter.
Um dann nach Fußspuren zu suchen oder zu gucken, um zu gucken, ob
und da war eigentlich ein Widerspruch erlaubt gewesen.
Rubey macht es zur damaligen BRD. Ja, letztendlich bin ich von einem Posten zum anderen gelaufen.
War das langweilig?
Ach nee, man hat ja Dummheiten da machen können. Ich habe ja Glück gehabt, Bewaldete-Gebiet, Pilze habe ich gesammelt.
Und als die Demos dann losgingen, Montagsdemonstrationen unten in Leipzig und Dresden, waren ja so die Anfänge, dann ist es langsam auf Berlin und auf Frankfurt übergesprungen.
War ja Natur live auch.
Gab es irgendeinen Vorfall in der Zeit, als du da warst?
Zu meiner Zeit nicht. Bin ich ganz froh drüber und ja.
Dann waren in Frankfurt montags auch etliche tausend Leute demonstrieren. Selber war ich auch mit gewesen.
Ja, umgedreht da und wer dann gegangen. Also ich habe auch jetzt nicht geguckt hier nach irgendwelchen Fußspuren oder sonst was.
Hier in Frankfurt waren ja dann auch Demos gewesen.
Eigentlich wollte man da mehr oder weniger da ruhig aus der ernsten Sache rauskommen.
Bin ich auch immer mitgelaufen.
Ich glaube, jeder war dann froh gewesen, wenn er seinen Grundwehrdienst absolviert hat.
Und als dann diese Montagsdemonstration dann losging,
man der ganze Mist vorbei
hat man in dem Unterricht dann so gemerkt, dass der Lehrer immer weniger Argumente hatte.
In Frankfurt ging es ja dann auch los. Da war ich auch schon mal gerne mit gegangen und hätte mir das mal auch so angeguckt.
Der konnte nicht mehr gegenhalten. Und die Schüler, wir konnten immer offener darüber reden.
Aber das wäre gar nicht möglich gewesen. Also
wäre gar nicht möglich gewesen. Wurde ja auch alles bewacht und geguckt.
Wir sind da
auch
bewusst mitgegangen, auch wenn das mehr so von uns aus damals so das Rebellische mehr so der Antrieb gewesen ist.
Ist auch da in den Mangel genommen. Natürlich hat man das gemerkt, dass das heftiger wurde.
Ich denke mal, da war ich auch noch gar nicht im Kopf so weit, um das alles zu erfassen.
Ist, dass wir da in so einer Bereitschaft gewesen sind.
Man brauchte dann keine Hand mehr von den Mund nehmen. Man konnte dann schon fast sagen, was man denkt. Also da war eine richtige Diskussionsgrundlage geschaffen. Also haben sich alle geöffnet.
Bereitschaft gehabt haben. Und da war auch Urlaubssperre und sowas.
Da sind Sachen zur Sprache gekommen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört gehabt.
Aber das muss ich mal auch ehrlich sagen, mit 19, 20 Jahren hatte ich auch noch andere Gedanken im Kopf.
Zu reagieren. Also hat sich abgezeichnet, dass es nie mehr so wird, wie so alt eingesessen die letzten 30 Jahre denn gewesen ist.
Man hat sich schon ein bisschen dafür interessiert, aber so primär hat es nicht so im Vordergrund für mich gestanden.
Urlaub hatten oder Urlaub, aber dann hat sich das so entwickelt, wo wir eben nicht mehr mit dem Auto mit.
Da waren Sachen gewesen, da hat man sich eben rausgenommen, hat keine Angst mehr gehabt vor irgendwelchen Repressalien. Da wäre man auch nicht mehr von abgehen. Gerade diese Meinungsäußerung und so weiter. Von einem auf den anderen ging das. Das hat jeder gespürt.
Da war kein Problem gewesen.
Ja, okay, na ja, was mal daraus holt.
Und dann gab es ja diese berühmte Schabowski-Szene, wo dann da durch Missverständnis die Grenzübergänge dann geöffnet wurden. Und dann war das ja dann,
als sie die Grenzen aufgemacht haben, das war ja dann schon mal ein Zug. Ich glaube, den haben die wenigsten erwartet.
Da war nicht mehr so wie vorher.
Da haben ja dann wahrscheinlich viele erstmal die Augen aufgemacht und gedacht, boah, was nun los?
War eine schöne Zeit, war interessant. Jeden Tag neue Informationen und diese alten Verhaltensweisen, diese eingefahrenen Betondenker-Verhaltensweisen, die wurden alle aufgebrochen.
Naja, da war schon ein gesellschaftlicher Umbruch zu spüren, ohne dass man auch wusste, wo es hingeht.
Ich habe nur positive Erinnerungen daran. Das ist wie so eine Gründerstimmung, wenn man so sagen kann. Also man hat gemerkt, da geht was.
Man hat doch festgestellt, dass die Menschen irgendwie anders durchs Leben gehen. Sweet dreams are made.
Wir haben uns eigentlich vorgestellt, dass die DDR so wie es ist, reformierbar ist. Keiner wollte, also wenige wollten, dass wir nun gleich an der Bundesrepublik angeschlossen werden und komplett ihr System übernehmen. Wir waren ja alle doch davon überzeugt, dass das System, in dem wir leben, das Richtige ist. Von der menschlichen Sache her. Wir haben 1990 Wahl gehabt. Das ist ja kein Geheimnis, hat die CDU gewonnen und was die wollten, war klar. Die wollten Wiedervereinigung. Und da war der ein Selbstläufer. Dann hat man da keine Chance mehr gehabt.
Mir hat es nicht so gefallen, wie die gelaufen ist. Das war für mich zu hart, der Schnitt.
War jetzt nur nicht derjenige, der dann so jetzt überwältigt gewesen ist von diesen ganzen, hatte dann ein Jahr. War schön, aber war jetzt nicht so überschwänglich froh.
Ich persönlich wäre für die Variante gewesen, dass wir erstmal so einen Sonderstatus gehabt hätten. Nicht jetzt abrupt Anschluss und hier alles kaputt gemacht, wie der denn eigentlich so gekommen ist, sondern dass man irgendwie eine Regelung gefunden hätte, dass das nach und nach angeglichen wird, ohne dass hier die ganzen Betriebe den Bach runtergehen.
Aus heutiger Sicht bin ich aber der Meinung, dass es damals keine andere Möglichkeit gegeben hat. Es ging nicht anders. Man musste auf ein paar Sachen mit Gewalt und manchmal muss man eben auch Entscheidungen treffen, die eben unschön wirken.
Denk an den Ausspruch von Herrn Kohl, blühende Landschaften, so sind ja dann erstmal nicht gekommen.
War ja System drin gewesen im Grunde genommen, dass viele kaputt gemacht wurde, um letztendlich vielleicht auch nicht eine gewisse Konkurrenz nachher zu haben.
Meiner Meinung nach sind wir ein riesiger Absatzmarkt für die westliche Industrie geworden.
War zwar schmerzhaft, wenn dann irgendwelche Großbetriebe wieder mal geschlossen wurden und von einem auf den anderen dann 2000 Leute da arbeitslos gewesen sind.
Und überlegt, was da über den Tisch gegangen ist für 1 Euro da und dann sind die vielleicht noch 1 Jahr gelaufen da, die Betriebe oder was und dann.
Aber ich denke, dass das nicht anders gegangen ist.
Wurden die dann zugemacht?
Ja, aber schön war nicht.
Wie ging es denn meinen Eltern nach der Wende? Wenn ich mich da so zurückerinnere, gerade meine Mutter, unter welchen Bedingungen sie denn gearbeitet hat auf einmal? Das war nicht so schön.
Naja, ich denke mal, meine Eltern oder auch viele der anderen, also dieser Generation, die haben da doch ein bisschen schwarzmalerischer gesehen. Ja, und die hatten ja auch letztendlich dann auch mehr Nachteile als Vorteile gehabt.
Unser Vater wurde ja dann gleich arbeitslos und hat auch nie mehr geschafft, wieder richtig eine ordentliche Anstellung zu finden. Spricht ja auch für sich.
Schlagartig waren ja ganz viele Leute plötzlich arbeitslos gewesen. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf gehabt, wie sie zum Beispiel miteinander umgehen.
Also vor der DDR-Zeit war das eben wirklich so gewesen, dass die Leute mehr
gemeinschaftlich
war das nur immer gelegen hat. Wahrscheinlich, dass alle irgendwie doch das gleiche wirtschaftliche Niveau hatten. War keiner auf den anderen neidisch. Und heutzutage ist es wirklich so, dass
Ellenbogengesellschaft
trifft das ganz gut, finde ich. Jeder guckt nur in sein unmittelbaren Umfeld. Komme ich klar, reicht's Geld, reicht's nicht. Kann ich noch was mehr verdienen? Und Scheuklappen auf und durch. Und diese ganze Geselle ist viel liegen geblieben.
Ist ja eigentlich so, wir sind doch so eine Haifischgesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und den meisten, die geht letztendlich auf Deutsch gesagt wirklich alle da am Arsch vorbei. Also denen ist das doch eigentlich egal, wen es den anderen geht. Hauptsache mir geht's gut.
Das ist der Preis, den wir dafür zahlen, für unsere Souveränität und dass jeder selber entscheiden kann, was er macht, wann er macht und wie viel Risiko er eingeht im Beruf und im Privaten. Das ist der Preis dafür, den wir zahlen. Ja.
Mein Name ist Annika, ich bin 36 Jahre, in Prenzlau geboren, in Frankfurt oder aufgewachsen und wohne jetzt in Berlin. Ich bin Autorin und Filmregisseurin. Das ist eindeutig die Ostsee. Also ich sehe drei glückliche Jungs, Arm in Arm. Es sieht nicht gefaked aus, das Lachen. Ich finde, die sehen glücklich aus. Der in der Mitte, der nimmt die beiden anderen so in den Arm. Ich würde ihn als sozusagen jemanden sehen, der die so in Schutz nimmt. Ich nehme an, es sind deine drei Onkels. Also ich hätte auch gedacht, es sind drei Brüder, allerdings die beiden rechts außen und links außen sehen sich ähnlich. Der in der Mitte fällt raus, der ist größer, er ist heller und er hat sozusagen die Funktion von Schutz. Wenn es drei Brüder sind, wäre er wahrscheinlich der Älteste.
Er ist der Jüngste.
Aber das ist höchst interessant. Links, der ist ein bisschen verschmitzt, der weiß mehr. Der rechts außen, der duckt sich halt so ein bisschen rein in die Situation. Aber es finde ich krass, dass das der kleine Bruder ist. Die hat eine ganz andere Souveränität, eine ganz andere Dominanz.
Ich würde an dieser Stelle noch mal kurz eingreifen. Die Geschichte meiner Onkels müsste jetzt natürlich weitererzählt werden. Denn es gibt noch viel zu erzählen. Potenziell unendlich viel. Aber je mehr wir erzählen, desto mehr erzählen wir auch nicht. Wie viel wir allein schon bis hierher nicht erzählt haben. Es gibt wenig, das wir dagegen tun können, aber es gibt schon jetzt sehr viel, das wir nicht von meinen Onkels wissen und nie von ihnen erfahren werden, egal wie viel wir davon erzählen. Das soll uns freilich nicht davon abhalten, weiter davon zu erzählen. Es gibt uns aber die Möglichkeit, zu den Sprüngen zu stehen, die wir währenddessen vornehmen, und zu den Halden von Verschwiegenem, Vergessenem, Herausgeschnittenem, zu all den anderen Hörspielen, die aus dem Leben meiner Onkels hätten gemacht werden können. Wir sind also auch bis hierher schon gesprungen. Wir haben es nur nicht zugegeben. Aber jetzt geben wir es zu. Jetzt springen wir richtig. Wir springen zur beruflichen Situation der drei in den frühen 90er Jahren,
Auf dem Bau war das alles nur positiv, was sich geändert hat.
Hat sich denn überhaupt was geändert?
Endlich hat man, sag ich jetzt erstmal so, geguckt, wie es weitergeht.
Ich war Sportsoldat gewesen vor der Wende.
Dann ist es jetzt so und dann leben wir trotzdem weiter.
Und
so
wurde eigentlich auch anschließend nach der Wende wieder in die Sportfördergruppe übernommen.
Dann einfacher geworden und organisierter, der ganze Materialfluss.
War ein anderer Name.
Hab ja meine Arbeit gehabt, hab mir Geld verdient, hab da auch dann erstmal nicht so diese Probleme gehabt.
Ganz schwere körperliche
und die andere.
Vielen Mann mit Gewalt, chinesische Methode.
Das waren jetzt nicht die
war denn alles nicht
riesengroße Veränderungen für mich persönlich.
Die Leute sind qualifizierter.
Für andere Leute in meinem Umfeld.
Da kann ich eigentlich nur positive Sachen.
Und sich ganz schön viel geändert.
Dann warst du ja nicht mehr Sportler für die Deutsche Demokratische Republik, sondern für die Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Hat das dich in irgendeiner Weise tangiert?
Sag jetzt einfach mal kurz nein.
Wir springen zur Stadt Frankfurt-Oder kurz nach der Wiedervereinigung.
19 Jahre war auch noch eine sehr schöne Zeit gewesen, auch für Frankfurt-Oder.
Frankfurt-Oder ist bunter eben.
Hat man schon gedacht, hier blüht alles noch. Und
früher war alles grau und grau.
Oder ein bisschen,
war das wirklich so
neu gemacht.
Dann möchte ich wohl nicht mehr zurück.
Ich meine, zu DDR-Zeiten hat man ja wirklich immer
das
arbeiten gehen.
Von den positiven Sachen
auch. Wochenende arbeiten gehen und das war dann schon.
Dass die Leute viel mehr gestalten können.
Ich fand es ein bisschen trist.
Und dass dieses einheitliche,
einfallslos,
diese Uniformität.
Das war eben eigentlich dann nach der Wende nicht so.
Dass das eben nicht mehr
war ja eben da ist. Viel mehr unternommen werden konnte.
Plötzlich gab es ja alles.
Dass man da eben doch offener an Sachen rangegangen ist.
Für ein Appel und ein Ei, möchte ich ja fast sagen.
Viele Sachen,
die ganze Technik,
die man eben zu DDR-Zeiten vielleicht doch nicht hatte.
Automärkte, oh ja.
Hat man ja dann.
Die sind ja auch wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Gehabt.
Hat man natürlich gerne mitgenommen.
Beziehungsweise.
Aber wenn du mich jetzt fragst, ob das notwendig gewesen wäre.
Konnte man sich.
Sag wieder nee.
Erwärmen.
Wir springen zum allmählichen Ausbluten dieser Stadt.
Wir waren ja mal kurz vor Großstadtniveau gewesen, hier mit knapp 90.000 vor der Wende. Und jetzt doppeln wir hier bei 50.000. See the beauty in your tribe hometown. Soll wohl jetzt aber relativ konstant sein.
Wann ist so die Stimmung in der Stadt für dich so gekippt?
Na, ich sag mal so Anfang 2000.
Die andere Sache, die mir hier ganz stark aufgefallen ist, ist das Nachtleben.
Hat er dann auch schon mitgekriegt, dass immer mehr Leute abwandern?
Was ja denn mit der Zeit immer mehr abgenommen hat.
Weil er hier auch dann keine Arbeit mehr hat.
Wir springen zur Gretchenfrage, ob auch meine Onkels ihre Heimatstadt nach der Wende irgendwann einmal verlassen wollten.
Ja, hatte ich auch.
Nee, habe ich eigentlich gar nicht.
Ich ging vor allem mit dem Sport zusammen.
Und wie ging es ja noch weiter?
Hatte meinen Grundwehrdienst.
Ich habe dann die Umschulung gemacht,
absolviert.
Mannschaftskampf zum Beispiel nicht hier zu machen.
Bei der Bundeswehr schon.
Sondern.
Und habe hier auch wieder Arbeit gefunden.
Woanders, wo man denn.
Die Dienstzeit fertig hatte.
Vor allem finanziell.
Hatte ich intensiv wirklich die Überlegung angestrebt.
Berlin wäre ja.
Nach Westdeutschland zu ziehen.
Eine Alternative gewesen.
Da erstmal zu arbeiten.
Da gab es Gedanken.
Ja, aber irgendwie ist es ja trotzdem hier weitergegangen.
Aber wurde nie umgesetzt.
Das habe ich dann nicht immer.
Die Frage stand dann gar nicht. Im Raum. Never an option
to move to the coast. Weil ich Angst hatte.
Wenn man Geld gerade braucht
oder Bedenken hatte,
dann guckt man natürlich in der Vergangenheit.
Wenn man dann irgendwo
sagt,
sich niederlässt.
Ja, man mal weggegangen.
In alten Bundesländern, wie man da überhaupt aufgenommen wird.
Aber andererseits
wenn ich
war das ja auch hier eine schöne Zeit gewesen.
Meine Arbeit hier verloren hätte.
Auch wenn man nicht so viel Geld hier verdient hat.
Wenn das nicht alles so gut funktioniert hätte.
Das Umfeld hat gestimmt.
Dann denke ich mir auch, ein Zug gesetzt oder ein Auto und wäre dann auch in den alten Bundesländern da irgendwo gelandet.
Und hier verweilen wir einen Augenblick.
Was denkt ein Ostdeutscher in den 90ern über den Westen? Also da liegen einerseits tradierte Berichte vor von den Eltern, von der Verwandtschaft. Diese Berichte sind nicht positiv über die Westdeutschen. Andererseits hat man natürlich wie jeder junge Mensch irgendwie einen Aufbruchsgeist. Man will wohin. Und dann bin ich da halt hin und das war dann halt schon erstmal hart. So in Hamburg-Barmbek irgendwie an so einer Ausfallstraße, immer Regen. Es gab so eine Griechin, so einen griechischen Grill unten irgendwie, die hat mir immer was zu essen rausgehauen, weil sie gesehen hat, dass ich hungrig aussah. Aber sonst kamen so ständig Leute und meinten, ah, kommst du aus dem Osten? Ah, hier lernst du jetzt mal was, ne? Also kein Interesse an meiner Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ich habe die in meinem Buch erzählt, ne, mit diesem Udo. Die nannten mich halt in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, Udo. Und das heißt unser dummer Ossi. Das haben die auch quer durch den Laden geschrieben. Udo, kommst mal.
Wie hast du darauf reagiert?
Naja, also ich habe mir nichts anmerken lassen. So. Also, und war jetzt auch nicht todtraurig, aber schon, wie ging es mir da? Ja, ich hab mitgelacht. Ich habe mitgelacht.
Wir springen zu Renés größten Erfolgen auf den Judomatten dieser Welt.
91 bis 94, so in dem Bereich. 1994 bin ich Dritter bei der EM geworden, mehrmals Militärweltmeister, Deutscher Meister war ich zweimal gewesen. Ja, ging für mich auch 92 um Olympiastartplatz. Bin dann leider nur Ersatzmann gewesen.
Wir überspringen, dass er für die DDR, hätte es sie noch gegeben, wahrscheinlich hätte starten können. Wir überspringen Franks unermüdliche Arbeit auf unzähligen Baustellen des Landes.
2 Jahre Handwerksmeister, dann nochmal gemacht, auch in der Abendschule.
Und springt zu seinen noch zusätzlich zu all dem durchgeführten Weiterbildungen.
Wenn ich heute nochmal durchhalten würde, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Wir springen zu Roccos Odyssee durch die ostdeutsche Nachwendearbeitswelt.
War ja dann auch mal stückweise hoch arbeitslos.
In der sich Arbeit, Arbeitslosigkeit und Berufsausbildung.
Es war nicht einfach oder ist nicht einfach, denn
immer wieder abwechselnd.
Damit umzugehen und man hat dann teilweise manchmal schon resigniert.
Und in der er vom Möbeltischler zum Dachdecker,
nervt hat er doch.
Vom Dachdecker zum Arzthelfer,
diese Behördengänge,
und vom Arzthelfer zum Heilerziehungspfleger wurde.
Dieser Zwang denn auch.
Wir springen zu meiner Bewunderung dafür, wie meine Onkels das alles hingekriegt haben. Und hier verweilen wir einen Augenblick. Hallo Michael.
Hallo Falk.
Also wie war das Change Management der Wende?
Was ich, also meine persönliche Meinung, beschissen. Sie waren nicht vorbereitet. Das ist ja dieses Prinzip, dass ich die Leute in eine Umgebung gebe oder verfrachte, in der sie vorbereitet werden auf das, was jetzt kommt. Einfach zu sagen, pass auf, wir machen das zusammen, wir machen regelmäßige Coachings, wir gehen mit euch das Produkt durch, ihr könnt eure Fragen stellen, ihr könnt selber euch so damit beschäftigen, dass ihr denkt oder ihr das Gefühl habt, ich komme damit zurecht.
Wie macht man sowas mit 16 Millionen Menschen?
Das ist eben eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das, das ist halt... Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es nicht passiert ist. Es wurde einfach implementiert von oben, wie bei so einer Firma, kommt damit klar. Ne? Natürlich rennen alle wie wild hin und her und wissen nicht, was sie machen sollen. Und die einen sitzen kaum in der Ecke und haben Angst. Die anderen sagen, ja geil, das kriegen wir irgendwie hin und jetzt mal richtig los. Womit die Leute zurechtkommen mussten, war friss oder stirb.
Wir springen zur Bedeutung, die die Familie nach der Wende erlangt hat.
Na, ich denke, dass die Bedeutung jetzt eigentlich noch wichtiger ist, als zu dir erzählen so. Ich kann mir eigentlich relativ glücklich schätzen, dass ich doch eine Familie habe, die doch einen guten Zusammenhalt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr heutzutage.
Und hier verweilen wir einen Augenblick.
Zu DDR-Zeiten war man halt doch gleicher. Und das private Leben spielte sich viel im Freundes- und Kollegenkreis ab. Und nach der Wende war es nicht mehr so einfach, so diese Freundschaften aufzubauen, zu pflegen. Besonders dann, wenn es jetzt dem einen schlecht ging, der zum Beispiel arbeitslos geworden ist, während ein anderer einen Karrieresprung gemacht hat. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Natürlich entsteht da Sozialneid. Die Familie ist dann immer noch da, dir zu helfen, wenn es dir schlecht geht. Ja, irgendwo bin ich da auch stolz auf meine Familie, besonders auf meine Brüder, aber auch die Eltern. Wenn es Probleme gegeben hat bei einem von uns, man war doch füreinander da. Das ist so eine feste Grundsicherheit in meinem Leben und da bin ich sehr froh drüber, dass das da ist.
Wir springen zu Rocco als alleinerziehendem Vater.
Gab es die Situation, wie von Frauen als auch von Männern.
Wir springen zu Renés Übergang vom Sportler in das zivile Berufsleben.
Ich da anhören müssen.
Ja, dann,
nachdem wir übersprungen haben,
hat er erstmal keinen nahtlosen Übergang gehabt,
wie er
zur Arbeit
neben seiner Sportlaufbahn
teilweise sogar vom Pädagogen
ein Informatikstudium abgeschlossen
hat. Knapp ein Jahr war ich dann arbeitslos.
Ich
denke, dass das jeder irgendwann durchmacht.
Welche Zeit lebt ihr dann eigentlich?
So eine Phase.
Derzeit halt noch Weiterbildung gemacht.
Dass man zurückblickt
und dann ging es für mich weiter.
Wir überspringen die Lehren,
natürlich diesen Arbeitsplatz gefunden haben,
ihm gegebenen Versprechungen auf einen sicheren Job nach der Karriere.
Besser wäre gewesen, wenn sie mal gefragt hätten, wie kommt ihr denn klar?
Das überspringen wir lieber.
Mit den ganzen Bewerbungsschreiben und immer wieder Ablehnung.
Hat dann überlegt, was hat man hier schaffen?
War schon.
Was hat man schaffen können?
Nicht.
Ist das genug?
Ganz so einfach.
Hat man genug getan?
In so einer Situation bin ich ja noch nie konfrontiert gewesen.
Wir springen
die Träume, die man mal
zur Neuausrichtung von Franks Leben
gemacht, was man machen wollte.
In den letzten 3 Jahren
in vielen Sachen eben konnte ich das nicht bejahen,
zu seinem Wertewandel,
und
wie er ihn nennt.
Die Hauptschuld darin gesehen, was ich zu viel Zeit mit der Arbeiterei verbringe.
Wir springen zu der Frage,
ja, halt, denke ich, jetzt so reagiert, dass ich das deutlich reduziert
ob sich
habe.
Die drei vorstellen können,
mehr Freizeit für mich selber in Anspruch
nehmen. Heute oder in Zukunft
dürfen die anfangen, sich allzu viel
nochmal aus Frankfurt wegzugehen.
Das ist eigentlich der Trick.
Nö, jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Vermutlich nicht.
Und hier verweilen wir einen Augenblick.
Ich wollte unbedingt weg. Es war also träge und diese Kleinstadt war auch irgendwann so klein. Man wollte raus. Es musste noch mehr geben als das. Ich war schon sehr überfordert, wenn ich dann wieder da war. Also man kommt mit so einem Batzen Erfahrung zurück, die ja natürlich unglaublich intensiv sind, wenn man so jung ist. Und da ist alles so wie genullt. Also da, man hat das Gefühl, dass gar nichts passiert, was natürlich nicht stimmt. In meiner Familie zum Beispiel hat gar keiner gefragt, was ich gemacht habe. Das fand ich total absurd und es hat mich auch so enttäuscht, weil ich hatte ja wahnsinnig viel erlebt und es muss die Leute doch interessieren. Aber nee, dass es so ein richtiger Bruch ist, kam dann wirklich erst mit dem Studium und mit dem, dass ich mir da nochmal so eine ganz andere Welt erschlossen habe. Und gleichzeitig führt es halt so weg von diesen Leuten, die dir das durch ihre Liebe und Fürsorge überhaupt möglich gemacht haben. Und man ist total zerrissen als Tochter und Studentin. Ich empfinde mich da schon auch als Fremdkörper irgendwie, obwohl ich die alle liebe.
Wir springen kurz zu Ihrer Haltung zur heutigen Politik.
Ich muss heute leider sagen, dass ich ein Desinteresse habe an der Politik.
Zurzeit kommt doch ganz schön mal hoch.
Man stumpft ab. Wenn man über den Tellerrand hinausguckt, man kann da gucken, hier der ganze ethnische Hass, der nimmt da wirklich zu.
Viele. Also ich sehe das so, dass
wir nehmen das einfach so hin, wie das
aktuelle, ich sag mal, westliche politische System gerade in der Krise steckt.
Der Unterschied zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Geld hat, hat die Macht. Viel Einfluss kann die Politik nicht nehmen. Die ganzen Politiker sind Meinung sowieso, was sie meinen.
Das heißt Zutrauen. Ich erwarte es einfach, dass es macht.
Wird eigentlich bloß noch rumgeeiert.
Meine materielle Sicherheit müsste mir entzogen werden.
Ich denke schon, dass man politisch aktiver wieder wird.
Ich habe jetzt keinen Lösungsvorschlag.
Aber solange wie das nicht ist,
kann ich nicht anbieten.
Kann ich ja wunderbar in den Strom mitschwimmen. Dann kann ganz schnell passieren, dass wir hier auch alle wieder im Gleichschritt laufen.
Wir springen kurz zu dem, worauf Sie stolz sind.
Auch das, was ich als Sportler erreicht habe.
Den beruflichen Werdegang weiß ich jetzt eigentlich gar nicht.
Und auch auf meine Kinder.
Auf meinen Sohn.
Auf meine Tochter.
Wir springen dazu, wie Sie eigentlich reagiert haben, als ich Sie gefragt habe, ob Sie bei diesem Hörspiel mitmachen.
Da ging mir durch den Kopf, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert. Ach, da war irgendwie ganz spontan gesagt, ja, können wir machen.
Oh, sehr skeptisch.
Und wir springen direkt in die Gegenwart. Hier sind wir.
Also, mein Vorname ist Heike und mein Alter ist 55 und geboren wurde ich in Frankfurt-Oder. Ich wohne gerade hauptwohnsitzlich bei meinem Lebensgefährten südlich von Nürnberg. Und mein zweiter Wohnsitz ist Frankfurt-Oder. Ich war das erste Kind meiner Eltern. Ach, dieses Foto habe ich gemacht. Die Eltern waren mit den drei Jungs an der Ostsee und ich habe die da einen Tag besucht. Und dabei ist dieses Foto entstanden.
Was siehst du?
Dass sie alle so frei lachen. Und die Jungs, die waren fröhliche Kinder. Haben gerne miteinander gespielt, haben gerne miteinander gekämpft. Haben auch, denke ich, gut zusammengehalten.
Lachen sie heute immer noch so frei?
Weniger. Das Leben hat sie gezeichnet. Ja, denke ich. Schon. Die Unbefangenheit der Kindheit, die ist verschwunden.
Wann ist das passiert?
Im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit.
Mit dir auch?
Denke ich schon, ja. Es hat ja halt jeder im Verlauf seines Lebens Höhen und Tiefen erlebt und meistern müssen. Und das hat auch Spuren hinterlassen. Auch in der Fähigkeit, frei zu lachen wie ein Kind, ne?
Wo sind wir gerade?
Das ist Oderwiesen, mehr oder weniger rechts und links, Richtung Oder, bewegen wir uns jetzt. Das ist die Bahnstrecke nach Polen hier, wo wir jetzt gerade vorbeilaufen.
Bist du öfter hier?
Na, das ist eigentlich so der Hauptweg hier zum Spazierengehen. Das ist eigentlich schon eine schöne Gegend hier.
Was bedeutet denn für dich erwachsen werden?
Erwachsen werden ist viel damit verbunden, mehr Verantwortung zu übernehmen. Für mich selber und natürlich später dann auch für einen Partner, Partnerin und für das Kind.
Und was bedeutet das, wenn man mehr Verantwortung übernehmen muss?
Mehr Stress, mehr schlaflose Nächte. Das Gefühl, dass man immer behütet und betuttelt ist, ist nicht mehr da. Man muss sich um alles selber kümmern, machen, tun. Andere Leute verlassen sich darauf. Also es ist nicht nur vorteilhaft, erwachsen zu werden, aber geht ja noch nicht anders.
Gibt es Dinge oder Eigenschaften, die verloren gehen, wenn man erwachsen wird?
Na, dieses Unbekümmertsein. Als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher hat man sich ja nie so Gedanken gemacht über welche Konsequenzen hat dies und jenes, was man macht. Und als Erwachsener muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Spirale reinkommt und immer alles hundertprozentig kontrollieren will und dadurch dann die Lust verliert für Aktivitäten und so weiter.
Bist du misstrauischer geworden?
Na, auf jeden Fall sind wir alle, denke ich.
Woran liegt das?
Na, weil es genug Leute gibt, die unehrlich sind. Das ist aber, wie gesagt, eine Sache, das ist gesellschaftsspezifisch, das kommt überall vor.
Deine Tochter ist ja jetzt auch in dem Alter, ist jetzt auch erwachsen. Diese Erfahrung, wenn die nächste Generation irgendwie sich abnabelt oder geht, wie geht's dir damit?
Na, ich komme damit sehr gut klar. Hab da allergrößte Vertrauen, dass sie da keinen Unsinn macht, obwohl sie nun jetzt 100 Kilometer weit weg wohnt. Das funktioniert ja regelmäßig hier auch. Ja.
Wenn du dir vorstellen würdest, dass irgendwie deine Tochter noch mal weiter weggeht?
Dann hätte ich damit ein Problem. Also ich sag mal, das gibt sicherlich so eine Grenze, wo man sagt, 150, 200 Kilometer ist machbar. Und wenn es dann aber 600, 700 Kilometer wären irgendwo, dann das fände ich nicht so schön. Dann ist er wirklich weg.
Wie würdest du reagieren, wenn sie dann doch weiter weg?
Weiß ich noch nicht. Ich würde versuchen, umzustimmen. Ja, verhindern könnte man das nicht. Irgendwie müsste man sich mit arrangieren.
Wenn jetzt Leute, die dir lieb sind, wenn man merkt, dass die andere Wege gehen, wie kommst du damit zurecht oder wie geht's dir damit?
Ja, das ist ja der normale Werdegang. Wenn das eigene Kind ist, versucht man, das zu beeinflussen bis zu einem bestimmten Punkt. Das muss man einfach akzeptieren. Aber ich denke mal, das ist auch so eine typische Lebenserfahrungssache. Dass man andere Meinung von anderen Leuten, Lebenseinstellung von anderen Leuten schneller akzeptiert und nicht versucht, dann mal einen eigenen Willen aufzuzwingen. Und man lebt wesentlich ruhiger damit. So, wollen wir das beenden?
Wo sind wir jetzt hier?
Na, wir sind jetzt hier in Frankfurt oder an der Eisenpittenstädter Chaussee. Und hier geht es Richtung Faulensee. Da bin ich früher oft hier mit Fahrrad gewesen. 10, 11 Jahren hier schon oft hier mit Kumpels. Hier sind wir da schon hingelaufen.
Und was habt ihr da gemacht?
Haben uns da eigentlich so an den See gesetzt. Später haben wir dann auch hier angelt da schon. Auch dann übernachtet da, Nachtangeln gemacht. Sag mal so in der Stadt, ich wäre auch gerne hier in eine Schahnstraße gegangen, aber da stimmt die Atmosphäre nicht mehr, weil die ist mehr oder weniger tot, die Straße. Ich bin ja auch mehr so sehr naturverbundene Mensch. Also so, der faule See.
Ist nicht, wenn du gerade so sagst, und was in der Jugend- und jungen Erwachsenenzeit hier, was heißt denn erwachsen werden für dich?
Eigentlich finde ich erwachsen werden, das finde ich schrecklich.
Inwiefern?
Naja, man merkt, dass man dann auch, dass man alt ist. Manchmal wünscht man sich doch mehr so das Kindhafte wieder so zurück. Nicht so über alles nachdenken oder ja, freier denken eben.
Was glaubst du, woran liegt das, dass das bei dir in den Hintergrund getreten ist?
Denke schon, mit meinem Sohn, was ich auch schon erzählt habe, seitdem er 5 Jahre ist, eben alleinerziehend, dass man dann doch eine andere Verantwortung hatte, war.
Würdest du sagen, dass du in diesem Prozess irgendwie misstrauischer geworden bist?
Ja, auf alle Fälle. Gibt aber auch die Gesellschaft mit sich so, dass man da auch nicht mehr so naiv an Sachen rangeht oder so leichtgläubig. Für mich musste ich das ja erstmal lernen, da mehr in Eigenverantwortung da Sachen, also zu DDR-Zeiten war das ja wirklich so, da wurde der Weg auch schon so ein bisschen gezeigt. Und jetzt ist es ja wirklich so, jetzt musst du eben wirklich alleine machen, wenn du was werden willst oder nichts werden willst, das liegt ja auch mehr oder weniger auch ein bisschen auch in deiner Hand. Ich denke, eigentlich bin ich so, wie das jetzt gelaufen ist, mit meinem Leben eigentlich relativ zufrieden. So. Ich glaube, ich bin da auch ein relativ bescheidener Mensch in der Hinsicht.
Was hast du denn noch vor in deinem Leben?
Oh, ich fange ja jetzt mit den Heilerziehungspflege an. Also sprich, lerne ich sozusagen meinen vierten Beruf. Hoffe natürlich, dass ich den auch erfolgreich abschließe. Ansonsten mehr die Welt kennenlernen, mehr verreisen. Vielleicht kommt das auch noch mal auf die Revolution oder wieder was anderes.
Bist du dann dabei?
Na, wenn das was für die Menschheit ist, dann denke ich schon. Also wenn es um die rechte Lebensform geht, um mehr Menschlichkeit, um mehr Humanismus, Gerechtigkeit, tralala, ja, dann bin ich dabei. Denke ich schon.
Als ich angefangen habe, bin ich zur Schule gekommen. Wenn wir gleich noch ein bisschen weitergehen, dann sehen wir die. Wenn du dir das so anguckst, war hier der ASK gewesen. Armeesportclub und auf der rechten Seite die RS, Kinder- und Jugendsportschule.
Was macht denn für dich so Judo aus?
Man hat Sachen an, im Gegensatz zum Beispiel zum Ringen. An den Sachen kann man sie anfassen. Ziel ist es, den anderen durch eine vernünftige Technik hinzuwerfen oder im Boden eben irgendwie festzuhalten. Was für mich den Sport ausgemacht hat, ist, den Gegner mit seinen eigenen Bewegungen auch so ein bisschen auszutricksen, den in eine Situation zu bringen, wo er reagieren muss und die Reaktion von dem dann genutzt wird, um seine eigene Technik daneben anzusetzen.
Und was waren Schwächen?
Ich brauchte, glaube ich, vom Gegner immer eine Backpfeife, um mich richtig motivieren zu können.
Gibt es so Eigenschaften von dir, wo du denkst, die haben damit zu tun, dass du Leistungssportler warst?
Na, als Sportler ist es ja auch, wenn man ein Ziel hat, dass man dafür auch was tun muss. Und man erreicht es nicht, indem man ein Däumchen dreht, sondern man muss da sich auch richtig dafür einsetzen, auch körperlich an Grenzen gehen. Ist natürlich im Job nicht ganz so, dass man an körperliche Grenzen gehen muss, aber auch da ist es immer noch so, wenn ich da eine bestimmte Aufgabe habe, bin ich, denke ich, immer noch verbissen genug, dass ich die auch vernünftig lösen will. Und nicht irgendwann sage, hey, ist mir zu aufwendig, mache ich nicht mehr weiter oder sowas.
Worin unterscheidet sich der erwachsene René von dem jugendlichen René?
Also wenn du so fragst, wäre ich natürlich lieber jugendlich als so alt wie jetzt. In meinem Alter kommen ja auch langsam die ganzen Gebrechen dazu, die kann man natürlich auch nicht brauchen. Das sind so Sachen, an die denkt man im Alter von, sag mal, 20, 25 Jahren eigentlich überhaupt nicht. Aber das kommt später, wirst du vielleicht auch noch merken.
Ich bin auch schon 35.
Naja, ein bisschen Zeit hast du noch.
Bist du misstrauischer heute als früher?
Ja. Ich bin so aufgewachsen mit meinen Geschwistern, wir hatten eigentlich immer einen offenen Zugang. Wir haben uns nicht hier irgendwie hinterrücks betrogen oder sowas. Wir kannten das gar nicht. Das gesellschaftliche System, das war einfach so, dass irgendwie ihn auszutricksen, um da sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen, gar nicht Sinn ergeben hat, so richtig. Was ja aber nach der Wende, wo dann auch viele ja um ihre eigene Existenz gekämpft haben, für viele denn auch sicherlich Sinn gemacht hat.
Wenn du euch drei Brüder anguckst, würdest du sagen, da gibt es Unterschiede, wie ihr so über die Vergangenheit nachdenkt oder grübelt oder nicht?
Ich denke mal, wir sind auch nicht so die Menschen, die über alles bis ins letzte Detail nachdenken. Viele Sachen, die dann eben als gegeben sich uns darstellen, die nehmen wir dann eben auch als gegeben hin. Was nützt es da jetzt groß drüber nachzudenken? Muss mit der Situation zurechtkommen.
Ich bin Michael, ich bin 35 Jahre alt, in Pasewalk geboren, lebe derzeit in Berlin und ich habe meine Kindheit von 92 bis 2006, die Zeit habe ich in Frankfurt oder verbracht. Ich bin Talent Development Specialist mit Fokus auf Performance und Sales. Okay, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem drei Jungs zu sehen sind.
Ich würde hier noch mal kurz eingreifen. Das ist die letzte Bildbeschreibung. Wir sind fast am Ende. Dieses Hörspiel über meine Onkels ist fast am Ende. Mein Freund Michael beschreibt noch kurz das Foto fertig und dann ist die Zeit beinahe um. Dann sind das meine Onkels. Für dieses Hörspiel, für die Welt da draußen. Für mich und ein paar andere sind sie natürlich mehr. Aber das war ja von Anfang an klar. Und deswegen noch schnell ein paar Dinge, die bisher noch gar nicht zur Sprache kamen. Ihre bedingungslose Hilfsbereitschaft zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie die bisher nicht erwähnt werden konnte. Ihr Humor, ihr Schalk im Nacken, ihre Skepsis gegenüber den Medien. Und was eigentlich total zentral für ihr Leben ist, aber hier noch nicht mal angeschnitten wurde.
Was ist denn das Erste, was dich anspringt, wenn du das Bild siehst?
Fröhlichkeit. Ausgelassenheit, Fröhlichkeit, was Herzliches auch. Verspielt, unbeschwert, als ob alles möglich wäre.
Ich lese dir jetzt ein paar Zeilen vor. Und das wäre so die letzte Sache für heute. Wirklich einfach nur fragen, was dir dazu einfällt. Man muss weitermachen. Ich kann nicht weitermachen. Man muss weitermachen. Ich werde also weitermachen. Man muss Worte sagen, solange es welche gibt. Man muss sie sagen, bis sie mich finden. Bis sie mir sagen, seltsame Mühe, seltsame Sünde. Man muss weitermachen. Ich werde weitermachen.
Also was mir nicht gefallen hat, immer, man muss weitermachen. Also erstes Mal, wenn, ich muss weitermachen. Also dieses Mann finde ich schon mal nicht so schön. Und ich muss auch nicht weitermachen. Warum? Muss ich? Nee, wer sagt denn das? Ich kann, sicherlich. Wenn ich irgendwelche Ziele habe, die ich erreichen möchte, dann muss ich vielleicht auch weitermachen. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, gibt ja vielleicht auch manchmal Umstände, da muss ich nicht weitermachen. Aus welchem Grund auch immer. Ja, so wird vielleicht dazu.
Gute Onkels. Hörspiel von Falk Rösler.
Seid ihr froh, dass es vorbei ist?
Mit Frank, ja. René und Rocco.
Und doch schon langsam.
Sowie Annika, Christian, Falk, also, Heike und Michael. Ton und Technik Alexander Brennecke, Eugenie Klesertel und Andreas Stoffels.
Immer diese Fragen.
Originaltonaufnahme Fragen. Samuel so, Schwenk und Lambert Regel. Regieassistenz Lena Demke und Mara May. Regie Falk Rösler. Dank an Amna, Tino und Barbara. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.
Wenn euch Gute Onkels gefallen hat, empfehle ich euch das Hörspiel Witzig. Unter anderem auch von Falk Rösler. Darin geht es um die Entwicklung von Humor und wieso Menschen heute andere Dinge lustig finden als vor 30 Jahren. Ihr findet es neben vielen weiteren Hörspielen in der Deutschlandfunk-App oder unter hörspielundfeature.de.